Das Thema, ich muss es gestehen, überfordert mich ziemlich. Es ist ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, an diesem sollte gearbeitet werden. Wir haben neue Formen des Lebens, die als Alternativen gelten, die aber nicht immer durchschaut werden und es müsste gezeigt werden, wo gerade der Wurm liegt. Aber ich habe nicht die Zeit gehabt, das alles aufzuarbeiten. Ich will also nur einen Aspekt oder zwei vielleicht anschneiden. Unsere Welt ist umkämpft, war es immer schon. Welteroberung ist in der Vergangenheit immer wieder das Ziel einflussreicher Persönlichkeiten gewesen, ist es heute noch. Mittendrin in solchem Tauziehen befindet sich das Volk Gottes, das zwar in dieser Welt lebt, aber eine zukünftige Stadt sucht. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung Jesu Christi, schildert, wie Gott sein Volk zum Ziel bringt. Im Vordergrund ist die Gemeinde, dargestellt durch die sieben Gemeinden der Kapitel 2 und 3, die sich alle in einer oder der anderen Form im Zustand der Gemeinde widerspiegeln, bis Jesus zurückkehrt. Diese Gemeinde Jesu lebt in einer sie bedrohenden Welt, die Gegenstand wiederholter Gerichte ist. Das heißt, die Welt ist Gegenstand wiederholter Gerichte. Gerichte, die ein lauter Bußruf an sie sind. Ein Bußruf, der jedoch allzu selten gehört wird. Im Hintergrund sind Gott und Satan, die um die Gemeinde ringen. Doch ist der Ausgang dieses Kampfes von Anfang an eindeutig. Nun steht aber das Volk Gottes nicht nur zwischen den Fronten, sondern ist am Kampf um die Welt mit einbezogen, mit beteiligt. Wie soll sie vorgehen? Und wie kann sie bewahrt werden? Das sind die zwei Fragen, die es im Weiteren zu beleuchten und zu beantworten gilt. Damit Sie mir besser folgen können, gebe ich im Voraus die vier Teile meiner Ausführungen an. Erstens soll es um Bilder zur Beleuchtung gehen, zur Beleuchtung unserer Lage. Zweitens wollen wir sprechen vom Vorgehen des Feindes. Zum Dritten gebe ich einige Zitate aus unserer Zeit an, die das erhellen sollen. Und letztens will ich Marschhilfe geben für mutige Zeugen. Also erstens, zuerst einige Bilder zur Beleuchtung, das heißt zur Beleuchtung der Lage des Volkes Gottes im Eroberungskampf in dieser Welt. Um der Gemeinde Jesu zu helfen, ihre Gefahren zu erkennen, ihr aber auch Mut zu machen, zeigt Jesus, ihr Haupt, im Buch der Offenbarung vier Frauengestalten, die in der Geschichte des Volkes Gottes von entscheidender Bedeutung sind. An diesen Gestalten kann man etwas sehen von der List und der Taktik, mit denen Satan umgeht, um einmal die Gemeinde zu vereinnahmen, andererseits aber zu zerstören. In Offenbarung 2 begegnet uns die Frau, die Isebel genannt wird. Die Frau heißt wahrscheinlich nicht so, aber sie wird genannt nach einer alttestamentlichen Königin, die eine Anbeterin falscher Götter war. Aber diese Gemeinde hat Platz gefunden, diese Frau hat Platz gefunden in der Gemeinde Jesu. Übrigens, Jesus unterscheidet in den sieben Sendschreiben sehr deutlich zwischen denen, die seine Gemeinde wirklich ausmachen, und denen in den Gemeinden, die nicht sein sind, die nicht zu seiner Gemeinde gehören. Von diesen spricht er und sagt sie. Und wenn er zur Gemeinde selbst spricht, sagt er du. Wir haben also dort nicht ein Beispiel von einer vermischten Gemeinde, wie man das heute manchmal tolerieren möchte. In Kapitel 12 begegnet uns wieder eine Frau, die gekrönt ist. Sie schwebt zwischen Himmel und Erde. In Kapitel 17 haben wir wieder eine Frau, die eine Hure genannt wird. Sie bekommt den Namen Babylon. Die Frau in Kapitel 12 wird nicht genannt. In Kapitel 19 und Kapitel 21 begegnet uns dann die Braut des Lammes. Zwei dieser vier Frauen scheinen mir stellen das Volk Gottes dar, das Volk Alten und Neuen Testamentes, und zwei Frauen stellen die Verführung des Volkes Gottes dar. Die Frau in Kapitel 12 scheint mir ist Israel und nicht die Gemeinde als solche Alten und Neuen Testamentes, wie es eine ganze Anzahl von Auslegern haben wollen. Ich würde es dann schwierig finden, festzustellen, wer denn die Nachkommen dieser Frau wären, die ganz am Schluss von Kapitel 12 genannt werden. Mir scheint, es ist konsequenter, die Frau als das wahre Israel zu verstehen. Das falsche Israel gesellt sich ja zum Drachen und wird also ausgeschieden. Aber wir haben dort wahrscheinlich das Volk Alten Testamentes, das in die neutestamentliche Zeit hineinreicht, eigentlich da ist bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Die große Frage jener Zeit ist, was wird aus dem Israel werden? Das scheint mir die Frage gewesen zu sein. Aber es ist jetzt nicht meine Aufgabe, groß darüber auszuführen. Wenn es anders ist, dann werden wir es einmal ausfinden. Aber diese Frau scheint mir das wahre Volk Gottes darzustellen, und zwar im Volke Israel. Die Braut will man auch manchmal als Israel verstehen, aber die scheint mir ist die wirkliche Gemeinde Jesu, die dann am Ende dasteht als verherrlichte Braut des Lammes. Sie wird aber dargestellt durch die sieben Gemeinden von Kapitel 2 und 3, die infiltriert wird von einer Isabel. Diese Isabel ist zunächst eine Verführung innerhalb der Gemeinde, reift sich aber aus zu einer weltweiten Verführung, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Welt, und formiert sich zu einer Babylon von Kapitel 17. Das heißt, wir sehen in der Offenbarung, wie Pseudogemeinde, wahre Gemeinde, aber auch die ganze Welt infiltriert. Dieses ist eine Widerspiegelung der Taktik unseres Feindes, von der ich zum nächsten sprechen möchte. Wie geht unser Feind vor? Wir haben eben von Strategie gehört. Paulus sagt einmal, wir sind der Taktik des Feindes, Satans, nicht unwissend gegenüber. Wir wissen, was er denkt, was er vorhat, was er will. Wir müssen nicht nur eine eigene Strategie haben, wir müssen auch um die Strategie des Feindes wissen, um dem Feind standzuhalten. Nun sollten wir wissen, dass der Feind einmal als echter Feind kommt und opponiert. Aber er kommt nicht immer in dieser Gestalt. Er täuscht auch. Er kommt nicht nur als ein deutlich gekennzeichneter Engel der Finsternis, sondern auch als ein Engel des Lichts. Er kommt nicht nur als Feind, sondern als Freund. Er zerstört nicht nur, er betört auch. In der Apostelgeschichte sehen wir ihn in diesen zwei Gestalten. In Kapitel 4 feindet er die Gemeinde an, aber schon in Kapitel 5 kommt er in einer anderen Gestalt und will die Gemeinde verführen. Der Feind reißt einmal nieder, zum anderen baut er auf, und zwar etwas Neues, das zunächst das kopiert, was Gott aufgebaut hat, sich dann aber doch selbstständig macht und zu einem Gegenüber wird. Aber am Anfang erkennt man nicht immer den Unterschied. Man soll also wissen, der Feind kommt als Feind und dann aber als Freund. Er zerstört und betört. Er reißt nieder und baut etwas Selbstständiges auf. Nun sollten wir ein weiteres wissen. Beim letzteren Versuch, etwas Selbstständiges aufzubauen, sind zwei Linien erkennbar. Wo unser Feind in dieser Welt ein eigenes Reich aufbaut, da hat dieses Reich zwei Gesichter. Und diese zwei Gesichter werden oft täuschend gegeneinander gestellt, als ob das zwei gegenüber sein würden. Dennoch sind sie im Herzen dasselbe, nur zwei Seiten derselben Münze. Das ist in der Vergangenheit so gewesen, das ist heute so und das wird weiter so sein, bis Jesus kommt. Das entspricht den zwei Taktiken des Feindes: einmal zu opponieren, dann aber nachzuahmen. Wenn der Feind etwas Selbstständiges aufrichtet, dann ist das einmal eine atheistische Linie, die da tätig ist, eine, die Gott, den lebendigen Gott, absetzt, aber auf der anderen Seite eine pseudo-religiöse Linie. Wie gesagt, diese zwei scheinen einander zu widerstehen, aber sie sind eigentlich verbunden miteinander. Die pseudo-religiöse Linie entfaltet sich wiederum in zwei Bereichen. Diese eine Seite des pseudo-religiösen entfaltet sich in zwei Gebieten oder Bereichen. Schrittweise, wie schon angedeutet, innerhalb der Gemeinde. Dann aber in leisen, aber sehr entschiedenen Schritten in der Welt. Und zwar bis zur vollen Gestaltung. Nun zum Dritten einige Zitate aus unserer Zeit, die dieses zum Teil erhellen sollen. Sie sind nur einige, es könnte natürlich eine Fülle angeboten werden, und Sie treffen sie wahrscheinlich immer wieder an, sodass Sie selbst um dieses wissen. In den Instruktionen über die kirchliche Berufung des Theologen aus Rom findet man Folgendes in Artikel 40. Die Kirche ist, Zitat, gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Dies ist ein geladener Satz, nicht mit Explosions- und mit Dynamit so sehr als mit viel Inhalt oder Information. Sakrament muss hier verstanden werden im katholischen Sinne, so wie Messe und Taufe und andere Sakramente verstanden werden als Heil oder Gnade vermittelnd. So versteht sich, heißt es hier, die Kirche selbst als ein Sakrament für die Welt. Das heißt, die Kirche ist das Mittel zum Heil, und zwar in zweierlei Richtung. In der senkrechten Richtung, da heißt es, für die innigste Vereinigung mit Gott. und dann in der waagerechten Linie, wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Dies ist Theologie. Dies ist Strategie. Das muss man anerkennen. Hier wird es kristallklar gesagt. Dies ist, was man vorhat. Und was sonst gesagt wird oder getan wird, muss ausgelegt werden in diesem Lichte. Dies ist das Vorhaben klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. In seinen Enzyklika Evangelii Nuntiandi sagt Karl Rahner, ein katholischer Theologe, Folgendes. Er fragt, was besagt Evangelisieren? Die Kirche evangelisiert, wenn sie sich bemüht, durch die göttliche Kraft der Botschaft, die sie verkündet, zugleich das persönliche und kollektive Bewusstsein der Menschen, die Tätigkeit, in der sie sich engagieren, ihr konkretes Leben und jeweiliges Milieu umzuwandeln. Das ist Evangelisieren. Umzugestalten das Leben des Einzelnen wie das Leben der Gesellschaft. Für die Kirche geht es nicht nur darum, wie bei uns evangelikalen biblischen Christen, immer weitere Landstriche oder immer größere Volksgruppen durch die Predigt des Evangeliums zu erfassen, sondern es geht der Kirche darum zu erreichen, dass durch die Kraft des Evangeliums die Urteilskriterien, die bestimmenden Werte, die Interessenpunkte, die Denkgewohnheiten umgewandelt werden. Es geht also um Infiltration. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom vorigen Jahr, Juni vorigen Jahres, stand etwas über die kirchliche Soziallehre, die sei kein dritter Weg. Der Vatikan veröffentlicht Leitlinien zur Humanisierung der politischen Ordnung. Grundsätzlich werden die Auswirkungen der katholischen Lehre im politischen Bereich behandelt. Wörtlich heißt es, und nun wird die Kirche zitiert, die Tatsache, dass die Kirche kein eigenes Modell für das gesellschaftliche Leben besitzt, noch anbietet, noch an irgendein politisches System gebunden ist, als ihr eigener Weg, der unter den verschiedenen Systemen zu wählen wäre, will nicht besagen, dass sie ihre Gläubigen nicht ausbilden und ermutigen muss, damit sie sich ihrer Verantwortung in der politischen Gemeinschaft bewusst werden. In der Tat bewertet und schätzt der christliche Glaube sehr die politische Dimension der menschlichen Existenz und Aktivität, in der er zum Ausdruck kommt. Daraus folgt, dass die Präsenz der Kirche im politischen Bereich eine Forderung desselben Glaubens ist im Lichte des Königstums Christi. Das heißt, im Klartext, wenn die Kirche das Königtum Christi ist, Christus ist König, die Kirche sein Reich, dann muss die Kirche dafür sorgen, dass Jesus König wird im politischen Bereich. Nun, eigentlich sagen wir das auch, aber nicht so, wie es dort gesagt wird. Darum geht es. In der Lo Osservatore Romano ist ein Artikel vom November vorigen Jahres über ökumenische Zusammenarbeit, die gefordert wird in den Massenmedien. Massenmedien sollen fair und objektiv zusammenarbeiten. Da heißt es, zu einer wirksamen Zusammenarbeit im Medienbereich hat der Päpstliche Rat für die sozialen Kommunikationsmittel die christlichen Kirchen und Weltreligionen aufgerufen. Durch die interreligiöse und ökumenische Kooperation werde es erleichtert, religiöse Themen auch in den Massenmedien präsent zu halten, heißt es in dem Dokument des Rates. In der Erklärung wird weiter betont, dass die effektive Zusammenarbeit der Weltreligionen untereinander eine faire und objektive Information hinsichtlich der ökumenischen Bewegung erfordere. Manipulation und Proselytismus seien mit ökumenischer Gesinnung und dem Geist interreligiöser Kooperation nicht vereinbar. Das ist der erste Absatz. Jetzt kommt aber der zweite. Im Rahmen ökumenischer Annäherung dürfte, jetzt kommt das kleine Wörtchen, aber, jetzt kommen die Instruktionen für die katholischen Journalisten. Im Rahmen ökumenischer Annäherung dürfte aber das Zentrum christlich-katholischer Botschaft nicht geschmälert werden. Vielmehr stelle die katholische Glaubens- und Morallehre für den katholischen Journalisten einen unverzichtbaren Bezugspunkt dar. Mit anderen Worten, hier darf verbreitet werden der eigene Glaube, die anderen sollten aber verzichten. In der Süddeutschen Zeitung stand im Juli dieses Jahres ein sehr gewagter Artikel über den Opus Dei. Da heißt es, auf Spurensuche des Opus Dei in Süddeutschland. In der katholischen Kirche, im Untertitel, gewinnt die ultrakonservative Organisation zunehmend an Macht und Einfluss. Opus Dei ist eine jesuitenähnliche, aber doch andere konservative Organisation, katholische Organisation, eine geheime, die in Spanien ihren Ursprung fand. Der Artikel beginnt folgendermaßen. In der Schweiz steht mit den Querelen um den Churer Bischof Wolfgang Haas auch das Opus Dei ganz unerwartet in den Schlagzeilen. Denn der neu berufene Kirchenmann macht keinen Hehl aus seiner Sympathie für die umstrittene ultrakonservative Geheimorganisation, die weitgehend unbemerkt und in einem atemberaubenden Tempo in der katholischen Kirche an Macht und Einfluss gewonnen hat. Jetzt müssen wir dieses sehen im Lichte des eben Gehörten. Die Kirche versteht sich als Sakrament, das per Infiltration Raum gewinnt, um ein Königreich in dieser Welt aufzurichten. Innerhalb dieser Kirche macht sich ein besonderes Werk am Werk, Raum zu gewinnen und über diese Kirche folglich in der Welt. Doch das Opus Dei, heißt es weiter an anderer Stelle, will laut Chronika einer internen Mitgliederzeitung für Opus Dei-Mitglieder nicht nur die Institutionen der Völker, der Wissenschaft, Kultur, Zivilisation, Politik, Kunst und soziale Beziehungen christianisieren, also die Unterwerfung der Welt, sondern die Macht innerhalb der Kirche. Hier sieht man die zwei Arme des Vorgehens, innerhalb der Kirche, aber auch in der ganzen Welt. Gezielt versucht das Opus, Führungskräfte zu gewinnen und seine eigenen Leute in Spitzenpositionen zu hieven, um so die Gesellschaft von oben nach unten zu infiltrieren. Aus einer internen Statistik geht hervor, dass Opus Dei Angehörige weltweit an 479 Universitäten und höheren Schulen, 604 Zeitungen und Zeitschriften, bei 52 Rundfunkanstalten sowie 38 Nachrichten- und Werbeagenturen tätig sind. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich das Opus Dei beim Papst hoher Wertschätzung erfreut. Johannes Paul II. Glaubt offenbar, in dem traditionalistischen Geheimbund die bessere Garde als die Jesuiten gefunden zu haben. Aus der Botschaft des Johannes Paul II., des gegenwärtigen Papstes, zum 90. Deutschen Katholikentag in Berlin. Dieses vom Mai heutigen Jahres, jetzigen Jahres. Dann hat das Motto dieses Katholikentages, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, seinen Sinn für unser Leben als Einzelne und als Gesellschaft. Räumen wir dem Willen Gottes Macht und Recht auf dieser Erde ein. Das würden wir auch sagen. Wir würden aber anders vorgehen. Und darin liegt die Warnung des heutigen Tages. Nun zum vierten Teil. Marschhilfe für Mutige. Das heißt, für mutige Zeugen in einer solchen Zeit. Was macht nun der Nachfolger Jesu Christi? Der Nachfolger Jesu Christi muss eine zweifache Strategie haben. Er muss einmal in die Defensive gehen, das heißt, er muss opponieren. Gerade dieses ist aber heute nicht mehr gefragt. Er muss tolerant sein, er darf nicht opponieren. Er muss aber in die Defensive gehen, er muss verteidigen. Aber zweitens, er muss auch in die Offensive gehen. Er muss angreifen. Einmal sich selbst schützen, zum anderen aber angreifen. Was heißt das aber? Gerade hier kommt das Schimpfwort Fundamentalist zur Sprache, dann bei unseren Hörern, die uns nicht verstehen. Sie meinen, wenn wir von Angriff sprechen, würden wir als schädliche Menschen empfunden werden, wie die Fundamentalisten anderer religiöser Sekten, die in der Tat schädlich sind, aber wir werden dann in einen Topf geworfen. Wir müssen aber zweierlei Toleranz wissen. Die Toleranz des Christen ist nie eine schädliche Toleranz. Wenn wir freie Meinung tolerieren, dann greifen wir nicht an. Wenn aber die Welt sagt, tolerant sein, dann meint sie, dass auch das Schädliche toleriert werden muss. Und wenn wir dann nicht in ihrem Sinne tolerant sind, dann werden wir angegriffen. Und da hört plötzlich die Toleranz doch auf. Das ist der Unterschied. Wir greifen im Zeichen einer göttlichen Toleranz die nicht an, die uns gegenüber intolerant sind. Anders ist es bei den Toleranzen, die uns gegenüberstehen. Dieser Unterschied darf nie vergessen werden. Wenn wir von Defensive und Offensive sprechen, dann muss das erläutert werden. Das will ich gleich tun. Wie geht ein Christ nach diesen zwei Gesichtspunkten, nach diesen zwei Seiten vor? Lassen Sie mich jetzt eine Reihe von Schriftstellen lesen. Ich werde sie nicht ausführlich kommentieren. Ich möchte auf einiges Grundsätzliche hinweisen in diesen Stellen. Zuerst Epheser 5, dort die Verse 11 bis 17. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Da haben wir die zwei Seiten. Wir sollen uns selbst schützen, indem wir nicht Gemeinschaft haben, das heißt nicht anerkennen, als für uns brauchbar, das, was von der Schrift her, von Gottes Offenbarung her, Finsternis ist. Wir dürfen da nicht mitmachen. Wir dürfen zu den Menschen in der Finsternis, die in der Finsternis hingehen, aber wir dürfen nicht tun, was sie tun. Das ist ein Unterschied. Wir dürfen nicht so sündigen, wie sie sündigen. Wir müssen heilig bleiben. Also nicht mitmachen, auf der anderen Seite aufdecken, was dort getan wird. Das ist die Offensive. Nicht angreifen, aber aufdecken. Und dann hoffen wir, dass der Heilige Geist in das Gewissen der Betreffenden hineinredet. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles wird offenbar, wenn es vom Licht gestraft wird. Denn alles, das offenbar gemacht wird, ist Licht. Das heißt, es steht im Licht, es ist vollkommen erhellt. Aber wir müssen die Lichtträger sein. Dann Kapitel 6, ich lese noch weiter bis zu Vers 17. Darum sagt er, wache auf, du Schläfer, stehe auf aus den Toten, so wird Christus dir leuchten. Dies ist nicht ein evangelistisches Wort, ein Wort, das Paulus plötzlich einflechtet an den unbekehrten Leser des Epheserbriefes, sondern der Christ schläft. Der Begriff Tod, wenn es heißt, wache auf aus den Toten, das Wort Tod wird in der Schrift nicht nur vom absoluten Tod gebraucht, nicht nur Nichtchristen können tot sein, sondern auch Christen können im relativen Sinne tot sein, nicht ganz, aber für alle Zwecke sind sie unbrauchbar, wie ein fast toter Patient, von dem der Laie nicht weiß, ob er noch lebt. Nur der Spezialist kann das feststellen. So eine Gemeinde in Offenbarung 2 und 3. Sie ist tot. Nicht, als würde sich dort um lauter Unbekehrte handeln. Sie sind immer noch am Leben, aber so krank, dass sie als tot zu bezeichnen sind. Und es gibt solche Christen, und die sollen aufwachen, denn im Grunde sind sie nicht tot, sondern sie schlafen. Darum, wache auf, du Schläfer, stehe auf aus den Toten, so wird Christus dir leuchten. Der Ruf selbst ist schon ein Licht, und wenn er diesem kleinen Licht folgt, wird er das Licht wirklich erkennen. So steht also, seht also zu, dass ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und als solche kauft die gelegene Zeit aus, weil die Tage böse sind. Die Tage sind bereits angefüllt vom Bösen. Wollen wir sie auskaufen, müssen wir etwas kaufen. Das heißt, wir werden etwas drangeben müssen, damit der Herr Platz hat in unserer Zeit. Deswegen werdet nicht töricht, sondern werdet solche, die verstehen, was der Wille des Herrn ist. Und es gilt natürlich nicht nur diesen Willen zu kennen, sondern in der Schrift wird der Wille Gottes erkannt, um ihn dann darauf zu tun. Hier wird nicht einfach Information gesammelt und dann in die Schublade getan. Kapitel 6. Dort die Verse 15 bis 18. So steht also, heißt es in Vers 14, und die Schuhe an den Füßen gebunden in einer Bereitschaft mit der guten Botschaft des Friedens, zu dem allem den Schild des Glaubens aufgenommen habt, mit welchem ihr alle brennenden Geschosse des Bösen werdet löschen können, und nehmt in Empfang den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, das von ihm Gesprochene, und betet zu allen Zeiten im Geist. Auf solche Wahrheiten hatte schon unser erster Redner, Bruder Bombosch, heute hingewiesen. Wieder haben wir die zwei Seiten. Defensive, Schutz vor den Angriffen des Feindes, aber dann auch die Offensive, die Aggression. Aber hier wird deutlich gezeigt, worin die Aggression besteht. Der Angriff. Er ist nicht ein Angreifen, das zum Schädigen des Feindes führen soll. Wir kommen mit einer weißen Fahne. Wir marschieren vorwärts mit dem Angebot des Friedens. Wir bringen Heil, die Heilsbotschaft. Und im Laufe dieses Vorgehens werden wir angegriffen. So sieht das aus. Wir gehen vorwärts mit der Botschaft der Gesundung, des Heils, der Rettung. Und da werden wir angegriffen. Und wenn wir angegriffen werden, sollen wir uns schützen mit den uns gegebenen Mitteln. Wir gehen über zur Offenbarung. In der Offenbarung haben wir eine Reihe von hilfreichen Versen, die uns zeigen können, wie man in einer Zeit der Anfechtung und des Wirrwarrs glücklich hindurchkommt. Da werden immer wieder zwei Aspekte des Wortes Gottes erwähnt. Und es geht immer darum, immer um das Wort Gottes. Dies ist unser Schwert. Dies ist das Schwert, das der Geist uns in die Hand gelegt hat. Es ist das Schwert, das er benutzt. Und er benutzt kein anderes Schwert. Dies ist also unsere Verteidigung. Dies ist die einzige Angriffswaffe. Das Wort Gottes, das muss einmal gelebt werden und das muss verkündet werden. Das heißt, wir müssen biblische Ethik haben und wir müssen biblische Dogmatik haben. Unsere Füße, unsere Hände müssen ausgelebtes Christuswort sein. Christus muss sichtbar werden an Hand und Fuß und der Mund muss die Christusbotschaft weitergeben. Das ist, was die Offenbarung meint. Aber welches Wort, was ist das für ein Wort Gottes? Zuerst Kapitel 1, Vers 9. Ich, Johannes, der auch euer Bruder ist und Mitteilhabender an der Bedrängnis und an dem Königreich und der Ausdauer Jesu Christi, ich war auf der Insel, die Patmos genannt wird, wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses Jesu Christi. Ist denn das Zeugnis von Jesus Christus nicht auch Wort Gottes? Das kleine Wörtchen und ist hier nicht als Addition zu verstehen, sondern im hebräischen Sinne einer näheren Kennzeichnung. Das heißt, wir haben hier zwei konzentrische Kreise. Johannes, und das zeigt uns die Offenbarung, vertritt die ganze biblische Botschaft. Da geht es zum Beispiel nicht nur um das Lied des Lammes, sondern auch um das Lied des Moses. Da geht es nicht nur um 12 Älteste Neuen Testamentes, sondern um 24 Älteste und so weiter. Aus dem Alten Testament werden Bilder und Wahrheiten geholt. Und aus dem Zeugnis von Jesus Christus. Es gilt, für das ganze Wort Gottes einzustehen. Die ganze Bibel ist Offenbarung für uns in der letzten Zeit. Wir lernen, lehrt uns der Hebräerschreiber, nicht nur von Jesus Christus persönlich, damit befasst er sich in den ersten 10 Kapiteln. Schaut auf Jesus. Das wird er dann zusammenfassen, Kapitel 12. Aber das ist seine Botschaft in Kapitel 1 bis 10. Warum soll man treu sein, ist die große Frage im Hintergrund. Weil Jesus so groß ist. Aber dann gibt er uns in einem anschließenden Kapitel noch andere Gründe, weshalb wir Gott treu bleiben sollten. Wegen alttestamentlicher Zeugen. Die weisen ebenfalls hin auf denselben Gott, denselben Messias. Das heißt, wir haben an der ganzen Heiligen Schrift festzuhalten. Aber was ist die Mitte dieser Schrift? Worauf wies das ganze Alte Testament hin? Auf eine Person, Jesus Christus. Und so gilt es, die Botschaft Alten und Neuen Testamentes festzuhalten. Aber zweitens, die Botschaft des Neuen Testamentes als auch die Botschaft des Alten. Das heißt, die Botschaft des Neuen Testamentes ist nicht nur eine zweite, sondern die Botschaft der ganzen Schrift. So soll das, diese wiederholte Formulierung verstanden werden, die uns immer wieder begegnet in der Offenbarung. Die nächste Stelle ist Kapitel 3, Vers 8. Ich weiß um deine Werke, sagt Jesus. Siehe, vor dir habe ich eine geöffnete Tür gegeben. Im Zusammenhang ist hier nicht von Mission die Rede, wie wohl meistens das verstehen möchte, sondern im Zusammenhang ist von dem Himmel die Rede. Das heißt, hier ist eine Gemeinde, die treu ist, und für sie steht der Himmel offen, der, der die Schlüssel hat, nach Kapitel 1, der Ewigkeit, der zuschließt, der aber auftut und niemand kann zuschließen. Vor dir habe ich eine geöffnete Tür gegeben, und niemand vermag sie zu schließen. Das soll trösten in diesem Kampf. Weil du eine kleine Kraft hast, und wer hat sie nicht? Die Kraft eines Menschen, die Kraft eines Christen als Menschen, ist immer klein. Sie wird als Schwachheit bezeichnet. Aber Jesus erinnert Paulus, wo du schwach bist, da kommt meine Kraft zur Vollkommenheit. Nicht meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, sondern an der Stelle der Schwachheit ist meine Kraft vollkommen, ist es noch stärker. Das heißt, wo wir wenig Kraft haben, uns aber auf seine Kraft verlassen, da ist Möglichkeit zur Bewahrung, trotz der kleinen Kraft. Das heißt, wir brauchen nicht auf uns selbst zu schauen. Die Gemeinde hat immer nur eine kleine Kraft. Es gibt keine Gemeinde, die große Kraft hätte. Unsere Kraft ist immer eine stellvertretende Kraft, die Kraft unseres Gottes. Das stand im Alten Testament so, Gott ist unsere Stärke, das steht im Neuen Testament so. Weil du eine kleine Kraft hast, du hast das erkannt und du hast dich nicht auf deine Kraft verlassen. Und mein Wort bewahrtest, mein Wort, und meinen Namen nicht verleugnetest. Da haben wir es wieder. Mein Wort und meinen Namen. Der Name Gottes und Jesu im Besonderen ist die Offenbarung der Person. Wo wir Namen Gottes, Namen Jesu, Namen des Heiligen Geistes antreffen, da haben wir Verkündigung über die Person, die diese Namen trägt. Wenn wir am Namen Jesu festhalten, dann tun wir das für uns in der Defensive, für andere in der Offensive. Wir verkünden. Die Gemeinde in Philadelphia war nicht nur eine defensive Gemeinde. Wenn auch offene Tür da nicht von Mission spricht, so war sie eine missionarische Gemeinde. Und von dem Reden der offenen Tür in Ephesus, von der Paulus einmal gesprochen hat, das kann man hier anwenden. Aber der Text selbst sagt das nicht. Wir gehen weiter zu Kapitel 6, Vers 9. Und als er das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die erschlagen worden waren, wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie hatten. Das Zeugnis, das wissen wir jetzt, das ist das Zeugnis von Jesus Christus. Sie haben also am Wort Gottes festgehalten, aber sie wussten, im Wort Gottes geht es nicht um Randfragen, um allerlei Interessantes, das uns bewegen soll und interessieren darf, sondern es geht um Jesus. Die Schrift, da hat Luther immer noch recht, obwohl er nicht in allem recht hatte, da hatte er recht, die Schrift treibt Christum. Das müssen wir festhalten an diesem Zeugnis. Weiter Kapitel 12. Dort haben wir zwei Stellen, zuerst Vers 11. Und sie überwanden ihn, wegen des Blutes des Lämmleins und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und liebte nicht ihr Leben bis zum Tode. Dieser Vers ist sehr interessant, weil er uns noch anderes gibt, das zu unserer Bewahrung dient. Aber wiederum ist hier die Rede vom Wort Gottes als Zeugnis. Vers 17. Und der Drache war zornig über die Frau, und er ging weg, zu kämpfen mit den übrigen ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu Christi haben. Wieder haben wir die zwei Seiten des Wortes Gottes, das Zeugnis Jesu Christi aber als die Mitte des Ganzen. Kapitel 14, Vers 12. Hier ist die Ausdauer der Heiligen. Das heißt, hier ist ein Geheimnis der Ausdauer der Gläubigen. Warum harren sie aus? Hier sind die, welche die Gebote Gottes bewahren und den Glauben an Jesus. Die Gebote Gottes sind nicht nur im Alten Testament. Viele Christen übersehen, dass das Evangelium und der Heilige Geist im Besonderen uns aufrufen, und jetzt missverstehen Sie mich nicht, sondern verstehen Sie mich bitte, gesetzlich zu sein, im wahren Sinne des Wortes. Gerade in dem Höhepunkt des Römerbriefes, in dem Kapitel, das besonders das Wirken des Heiligen Geistes herausstellt, Kapitel 8, steht geschrieben, was das Gesetz nicht vermochte, das tat Gott. Was hat Gott getan? Zweierlei. Vers 3, er sandte seinen Sohn, der starb für unsere Schuld. Das steht dort. Zweitens, er sandte seinen Geist. Warum? Damit in uns das, was das Gesetz gefordert hatte, erfüllt würden, die wir jetzt nach dem Geist uns ausrichten. Es geht aber natürlich nicht um das sich Orientieren an einzelnen Geboten, sondern es geht um die Mitte des Gesetzes, von der die Schrift sagt, im ersten Gebot und im Neuen Testament wiederum, die Liebe zu Gott, das ist das, was das Gesetz forderte. Wir tun es nicht nach dem Gesetz, wir tun es nach dem Geist. Aber wir sind gerade deshalb gesetzlich. Das heißt, wie das Gesetz es wollte, aber nicht tun konnte. Das Evangelium zeigt uns, wie wir gerade das erfüllen können, was nie möglich war. Wenn Gott in den Menschen hineinkommt und der Geber des Gesetzes im Menschen selbst sein eigenes Gesetz hält, das ist Evangelium. Aber Gott ist immer konsequent, und der das Gesetz gab, hat keine andere Moral im Neuen Testament beim Evangelium. Das will das Neue Testament wirklich mit vielen roten Stiften unterstreichen. Deshalb spricht auch das Neue Testament. Und wenn Sie die Offenbarung näher lesen, lesen Sie gut, sehr genau. Die Gebote dort sind nicht die Rede von einem besonders jüdischen Verhalten und so weiter. Es geht dort ebenfalls um Evangelium. Aber auf diese Frage wollte ich jetzt nicht eingehen. Kapitel 20, Vers 4. Ich sah Throne, und sie saßen auf ihnen. Und Gericht wurde ihnen gegeben. Und die Seelen der wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes enthaupteten. Und die, die nicht das Tier noch sein Wildnis anbeteten und so weiter. Hier werden sie wiedergesehen. Jetzt sind sie angekommen. Die, die am Wort Gottes festhielten. Die, die am Zeugnis von Jesus Christus festhielten. In ihrem eigenen Heiligungsleben und in aggressiver, wohlwollender, heilbringender Evangelisation. Sie legten Zeugnis ab für Jesus Christus. Und jetzt ein Schlusswort. Diese Botschaft, dieser Auftrag soll ausgerichtet werden in zweifacher Weise. Das heißt, wenn wir Zeugen Jesu sind, dann sind wir das 7 Tage in der Woche. Ich habe schon gesprochen vom persönlichen Heiligungsleben. Aber es muss weitergehen. Es geht nicht nur um persönliche Defensive und Offensive in der Verkündigung. Es geht noch um etwas anderes. Und dafür scheint mir das zweifache Bild unseres Herrn, wenn er zu seinen Jüngern spricht, hilfreich. Eigentlich sind es zwei verschiedene Bilder. In Matthäus 5 bezeichnet Jesus einmal seine Jünger als Salz und dann als Licht. Und er sagt, sie sind beides. Wir stehen hier an der Schwelle der Verkündigung Jesu gleichsam. Jesus eröffnet seinen Jüngern, die ihm nachfolgen wollen, wie das aussieht, wenn man ein Nachfolger von Jesus ist. Ich gehe jetzt nicht auf die Problematik der Bergpredigt ein. Ich greife nur einen Gedanken auf. Wir Christen, scheint Jesus zu sagen, sind nicht ganz neue Phänomene vom Evangelium her, neue Phänomene in dieser Welt der Heilsgeschichte. Gottes Geschichte fängt nicht mit Jesus an. Gottes Geschichte fängt für uns am Anfang der Bibel an. Und dort hat Gott geoffenbart etwas, das der Mensch tun soll. Er soll in dieser Welt sein Vertreter sein. Der Mensch wurde als Bild Gottes geschaffen, das er in diese Welt hineinstellte. Der Mensch sollte für die Welt Gottes Gott sein. Nicht im Ganzen, sondern in bestimmten Aufträgen. Der Mensch sollte ein Vertreter von Gott in dieser Welt sein. Er sollte herrschen, aber in einer heilbringenden Weise. Nicht wie man uns heute vorwirft, schädlichen Weise und siehe die Auswirkungen. Schuld haben daran die Christen. Noch ein Angriff auf die Christen heute. Nicht so, wenn Toynbee sagt, die Christen sind daran schuld, dass die Welt so aussieht heute, weil von ihrem Menschenbild her sie die Technik und die Industrie hochgetrieben haben, dann stimmt das nicht. Das ist nicht, was 1. Mose 1 sagt. 1. Mose 1 sagt, der Mensch soll Salz sein in dieser Welt, eine positive Wirkung haben. In 1. Mose 3 kommt der Schaden in die Welt. Sünde und Gericht Gottes. Zweifacher Schaden. Diesem zweifachen Schaden sollen wir entgegenwirken. Im Namen Gottes. Gott selbst lässt das Unkraut wachsen. Aber nicht damit es einfach gedeiht, sondern damit wir mehr Arbeit haben. Wir sollen nicht aufhören, einfach das Unkraut gewähren lassen, sondern wir sollen es ausreißen. Das heißt, Gott gibt uns Arbeit. Wir sollen also heilen, wo er selbst einen Riss in die Welt führt. Wir sollen nicht einfach die Bäume da liegen lassen, die der Wind, der Sturm im Frühling da, in diesem Frühling, da umgeworfen hat. Nein, das bringt uns Arbeit und das tut uns gut. Gott hat einen Riss durch die Welt geführt, aber nicht damit er einfach da bleibe, sondern damit wir daran arbeiten. Er schickt die Krankheit nicht, damit wir nur sterben, sondern damit wir versuchen, gesund zu werden. Wir sollen der Krankheit entgegenwirken. Das heißt, wir sollen gegen die Sünde sein und wir sollen gegen den Riss, der durch gegen den Tod, der in dieser Welt ist, entgegenwirken. Wir sollen also Salz sein. Und dieser Auftrag wird von Jesus neu aufgegriffen. Aber er erinnert daran, dass eigentlich nur seine Nachfolger diesen alten Schöpfungsauftrag wahrnehmen können. An dieser Stelle haben wir als Christen eine ganze Menge noch zu bedenken. Wir haben zu wissen, wie wir in dieser Welt ein positiver Einfluss sein können, im irdischen Bereich und im geistigen Bereich, in Erziehungsfragen, in Gewissensfragen, ethischen Fragen und so weiter. Christen sind tätig, das ist gut. Jetzt müssen wir aber wissen, dass die falsche Religion gerade diesen Gedanken aufgreift, der an und für sich richtig ist, aber benutzt, um ein eigenes Reich zu bauen. Und da müssen wir klar sehen. GFS, das heißt Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfungsbewahrung. Dieses Programm ist nicht ein falsches Programm als solches. Es ist in die falsche Hände geraten. Aber Christen sollten für Gerechtigkeit plädieren. Sie sollten für Frieden sein. Und sie sollten für die Schöpfung sein. Aber nicht so, wie der Feind es uns anbietet. Wenn der Feind zu Jesus kommt und sagt, mach aus diesen Steinen Brot, dann wäre das an und für sich eine gute Sache gewesen. Aber nicht auf Geheiß des Feindes hin. Und gerade dies ist die Versuchung heute, aus Steinen Brot zu machen, die Welt sich untertänig zu machen. Da verzichten wir nicht mit euch. Und Lothar Gassmann tat recht, wenn er bei den Grünen ausstieg. Nicht so. Aber das heißt nicht, dass er aufhört, das zu tun. Nur mit dem Evangelium und dem Zeichen der Zugehörigkeit zu Jesus Christus, sodass Jesus Christus wirklich mein König ist. Auf der anderen Seite haben wir aber einen viel wichtigeren Auftrag. Und dieser ist der Auftrag des Evangeliums, der Evangeliumsverkündigung. In Bad Liebenzell, es dürfte heute noch der Fall sein, ich war schon lange nicht da, vor Jahren stand dort eine Losung, jeder Christ, im Missionsmuseum dort, jeder Christ ein Missionar, jeder Nichtchrist ein Missionsfeld. In Römer 1 nennt Paulus sich ein Apostel, einen Missionar. In Vers 1. In Vers 5 nennt er seine Leser Apostel. Wir alle sind Missionare. Dennoch ist nicht jeder von uns Missionar. Das Wort wird in zwei verschiedenen Sinne, in zweifachem Sinne gebraucht. Es gibt solche, die sind es im speziellen Sinne. Es gibt solche, die haben daran teil an dieser Arbeit. Aber jeder Christ. In Römer 1 sagt der Apostel, wir sind Missionare, das heißt, uns ist gegeben Gnade und Apostelschaft, zwecks Glaubensgehorsam unter allen, die aus den Völkern sind. Jeder Nichtchrist in allen Völkern soll unter den Gehorsam des Glaubens kommen. Nicht nur Ja sagen zum Evangelium, sondern soll sein Leben Jesus Christus ausliefern und zu einem Gehorsamsweg kommen, der aus Glauben kommt. Das heißt, wenn wir evangelisieren, müssen wir nicht nur proklamieren, nicht nur zur Entscheidung aufrufen, sondern schon in der Verkündigung den Menschen sagen, was auf euch zukommt, ist ein Weg der Nachfolge, ein Weg des Glaubensgehorsams. Seid ihr dazu bereit? Und dann müssen wir den Weg zeigen. Und zeigen, dass wir in jeder Lage bereit sind, auch die Kosten auf uns zu nehmen. Diese Kosten könnten in künftigen Tagen höher werden. Aber wir wollen festhalten am Namen unseres Herrn und an seinem Wort. Und wir wollen für ihn als mutige Zeugen einstehen. Amen.